Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende. Ich begrüße Sie zur dritten Sendewoche unserer Vorlesung Das Schaltbild Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Diese dritte Woche werden wir mit dem Thema der Serie und der Serialität widmen. Dieses Thema ist etwas umfangreicher, denn die Serien sind ein wirklich sehr umfassender Programmbestandteil des Fernsehens. Die Serienform in all ihren Varianten ist ein dominanter Beitrag des Fernsehens zur Alltagskultur überhaupt. In seinen Serien verhandelt das Fernsehen die jeweils aktuellsten Fragen ihrer Zeit und die Serie ist zugleich ein nicht nur umfangreiches, sondern durchschlagendes Experiment des Fernsehens mit dem Erzeugen und Strukturieren von Zeit. Deshalb wird sich das Thema der Serie und der Serialisierung ausnahmsweise bis in den Anfang der nächsten Woche hineinziehen. Zeit und Zeitform waren auch schon die Leitthemen der letzten Woche, als es um das Live-Fernsehen als Grundgeschehen und Grundmodus des Fernsehens ging. Wir hatten mit dem Live als technischem Grundprinzip des Übertragungsmediums Fernsehen und der elektronischen Bildröhre begonnen. Wir haben uns dann mit der Ästhetik und der Soziologie des Live, nämlich der Teilhabe, befasst. Dabei sind wir auch auf die Differenz zwischen dem Zeitpunkt und der Zeitdauer, zwischen Synchronizität und Simultaneität sowie zwischen dem Moment und dem Augenblick gestoßen. Und wir waren schließlich bis an den Punkt gelangt, wo wir mit Jane Voyer, mit Deborah Ash und ihrer Derrida-Lektüre festgestellt haben, dass es die ungeteilte Einheit des Zeitpunkts im Fernsehen gar nicht gibt. Jeder Zeitpunkt zerfällt vielmehr in zwei Halbbilder und jeder Schaltvorgang zwischen den Bildern ist tatsächlich kein scharfer Schnitt, sondern ein allmähliches Überschreiben, so schnell es auch geht. So öffnet der Gegenwartspunkt des Fernsehens tatsächlich die Zeit, in der sich das Live ereignen kann. Und schließlich haben wir kurz auf die Ökonomisierung der Zeit durch Fernsehen hingewiesen und auf ihr Gegenteil, nämlich die unnütze Zeit der Langeweile, des Dabeiseins bei nichts. Nun konnte, immer wieder habe ich's gesagt, das Fernsehen zwar übertragen, aber nicht speichern. Es konnte nichts reproduzieren, allenfalls Wiederholungen machen, also noch einmal dasselbe, und konnte keine Kopien seiner Sendung anfertigen. Selbst fiktionale Unterhaltungsformate, Fernsehspiele, wurden live aufgeführt und dabei nicht aufgezeichnet und folglich auch nicht noch später einmal ausgestrahlt, außer in Ausnahmefällen, in denen noch Film mitgeschnitten wurde. Das frühe Fernsehen besaß, wenn überhaupt, ein ausschließlich heteromediales, also in einem anderen Medien, nämlich dem Zelluloidfilm, durchführbares und überdies sehr lückenhaftes Archiv. Das heißt, nur Skripte, Studiopläne, Fotografien, Notizen, Zelluloidmitschnitte und so weiter konnten aufbewahrt werden, aber nicht die Aufnahmen selbst. Es gab ja gar keine elektronische Bildaufzeichnung. Alles war in der Zeit verloren. Das Fernsehen hatte für sich selbst keine Vergangenheit. Das war übrigens auch einer der Unterschiede zum Radio, in dem wir hier arbeiten. Denn das Radio hatte längst, spätestens seit den 30er Jahren, die Schallplatte als haltbaren Tonträger in seine Produktionsweise integriert und konnte so insbesondere Musikkonserven abspielen. Bestimmte Stücke konnten im Radio vom selben Tonträger in identischer Reproduktion wieder und wieder verbreitet werden. So konnte das Radio einen Verbund mit der Musikindustrie und der Warenform, nämlich eben der Schallplatte, die ja selbst ein serielles Produkt ist und auch im Laden zu kaufen war, eingehen. Es konnte auch ein eigenmediales Archiv anlegen. Etwas Vergleichbares konnte das Fernsehen nicht tun. Dennoch konnte das Fernsehen vom Radio etwas lernen und übernehmen. Es konnte nämlich, seiner Präsenzbindung zum Trotz, eine bestimmte Form der Ausdehnung der eigenen Zeit über die Gegenwart hinaus entwickeln. Und genau diese Form ist die Serie, nämlich die Ausdehnung der eigenen Zeit über die reine Gegenwart des Live-Mediums hinaus. Anders als das Live-Bild ist die Serie allerdings keine eigene Errungenschaft des Fernsehens. Sie ist immer schon transmedial, in vielen Medien vorfindlich und über viele Medien verbreitet. Sie entstammt zum Beispiel der Literatur, nämlich dem Fortsetzungsroman, und der Malerei. Sie hatte sich in der täglichen Druckpresse, grafisch im Comic und eben als Sendeform im Radio schon längst durchgesetzt, als das Fernsehen hinzukam. Und sie ist zudem, das haben wir selbst miterlebt, vom Fernsehen auch in andere, in jüngere Medien hineingetrieben worden. Zum Beispiel in das Internet. Dennoch ist an keiner Stelle und in keinem Medium mit der Serienform als solcher so viel experimentiert worden. Ist ein solcher Formenreichtum des Seriellen entwickelt worden und hat eine so ausführliche Reflexion auf das Serielle stattgefunden wie im Schaltbild. Fernsehen hat also die Serie nicht erstmals erfunden, wohl aber hat es sie für sich noch einmal als Schaltbild erfunden. Aber es hat sie sich zu eigen gemacht und das so sehr, dass sich sagen lässt, schlichtweg alles im Fernsehen sei letztlich seriell organisiert. Und dies gilt gerade wegen seiner Verwurzelung im Prinzip des Live. Die Serie ist nämlich das operative Gedächtnis des Fernsehens. Sie leistet das Ausgreifen der reinen Gegenwart des Live in die Vergangenheit und Zukunft, deren Blick der Gegenwart über ihre eigenen Grenzen hinaus in die anderen Zeiten. Und dafür benötigt sie überhaupt keinen Speicher, keine Aufzeichnung, sondern nur die Unterscheidung zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten. Eine Unterscheidung, eine Operation, die in jeder Gegenwart neu getroffen werden kann. Und eben deshalb handelt es sich um ein operatives Gedächtnis, im Gegensatz zum Speichergedächtnis. Aber wir behandeln diesen Aspekt später noch ganz genau. Neben der Live-Übertragung ist die Form der Serie deshalb der zweite, eminente und markante Beitrag des Fernsehens zur Medien- und Populärkultur des mittleren und späten 20. und sogar des frühen 21. Jahrhunderts bis in unsere Tage hinein. Fernsehserien, so sagen manche, sind längst über das Fernsehen hinaus in andere Trägermedien eingezogen, wo sie unerhörten Erfolg haben. Wir argumentieren, wie schon beim Livebild umgekehrt, wo Livebilder sind, ist Fernsehen und wo serielles Erzählen in Bildern erfolgt, ist letztlich ebenfalls Fernsehen. Versuchen wir uns an dieser Stelle einmal an einer ersten Bestimmung der Serie, des Seriellen, der Serialität. Was macht speziell die Serialität, also das Serie-Sein der Serie, aus? Anders gesagt, woraus geht eine Serie hervor? Wie entsteht sie? Wie funktioniert sie? Wie wird sie ins Serie-Sein eigentlich geholt? Worin unterscheidet sich die Serie und wovon unterscheidet sie sich? Keineswegs ist ja nun alles, was massenhaft ist, was reihenweise oder immer wieder auftritt, bereits eine Serie. Ein Mehrteiler zum Beispiel ist keine Serie. Eine Serie ist eine Reihe von Objekten oder Ereignissen erst dann, wenn diese von der Serie hervorgebracht werden und nicht umgekehrt. Und zwar zugleich so, dass die Teile nicht nur einander fortsetzen, sondern die Serie fortführen. Die Serie ist mehr als die Summe ihrer Teile und mehr als deren bloße Abfolge. Das ist ein erstes wichtiges Bestimmungsstück der Serie. Aber es gibt noch mehr. Die Serie geht ihren Gliedern, den Teilen, voran und dennoch gleichzeitig aus ihnen hervor. Die Serie ist weder das Allgemeine noch das Einzelne, sondern etwas Drittes, schreibt bereits Günther Anders, den wir hier schon oft zitiert haben. Sie ist erneut etwas Drittes zwischen zwei Sendungen, dem dennoch nichts vorausgeht. Sie ist zudem erneut ontografisch, denn sie besteht darin, sich von Folge zu Folge von Episode zu Episode fortzuschreiben und besteht genau in diesem Fortschreibungsprozess. Dies setzt voraus, dass Sie sich auf Ihre eigene Anreihung und Ihre Operationen beziehen kann. Wenn Sie also, in welcher Form auch immer, weiß oder wenn ihr operativ bewusst ist, dass sie eine Reihe ist. Aber eins weiß eine Serie nie. Erneut im Gegensatz zum Mehrteiler. Sie weiß selbst nicht, wie es weitergeht. Und auch sonst weiß es niemand. Keine Figur, kein Erzähler, keine Autorin, keine Redakteurin. Mindestens können wir sagen, dass die Serie ihre Wahrnehmung so unter Bedingung setzt, dass sie nur dann beobachtbar und verfolgbar wird, wenn man ihr dieses Wissen um ihre eigene Reihenform und Serialität unterstellt und dieses Nichtwissen um ihren Ausgang. Das klingt kompliziert und das ist auch kompliziert. Aber genau das geschieht trotzdem jeden Tag im Fernsehen. Vielleicht mögen Sie einmal darüber nachdenken, welche der Serien, die Sie kennen, in diesem Sinn wirklich eine Serie ist und nicht eigentlich ein Mehrteiler, eine auf Folgen bloß verteilte Erzählung. Das Bildschirmgeschehen jedenfalls ist nicht nur schlicht aufgereiht, sondern es bildet ein operatives Wissen um Serialität aus und fasst es, dieses Wissen, in die Form der Fernsehserie. Genau dadurch ist das Fernsehen übrigens auch ein bevorzugter Reflexionsort der Moderne. Denn schon mit der Mechanisierung in der Neuzeit und verstärkt mit der Industrialisierung in der Moderne setzt sich die Serienproduktion als eine Weise der Herstellung von Gütern und damit auch Serialität als Form der Güter selbst durch. Dabei dominiert allerdings eine ganz spezielle Serialisierungsweise, die wir als identische Serialisierung bezeichnen. Sie ist historisch eine Vervielfältigungstechnik. Ihr Merkmal ist die Herstellung einer sehr großen Anzahl und tendenziell unendlich vieler, vollkommen erscheinungsgleicher, voneinander ununterscheidbarer Exemplare oder, mit dem Begriff von Percy Morris, Tokens, die nach einem einzigen Modell, dem Type, der Blaupause, gefertigt sind. Man kann die Exemplare zum Beispiel eines Industrieprodukts vielleicht nummerieren, aber sonst sind sie einander völlig gleich. Der Buchdruck ist dafür ein sehr frühes und markantes Beispiel. Die industrielle Warenfertigung des 19. und 20. Jahrhunderts ist ein anderes. Die hergestellten warenförmigen Industrieobjekte sind genau keine unverwechselbaren Einzelstücke mehr, wie die Handwerksdinge und die Kunstobjekte es vielleicht noch waren. Sie sind lediglich numerisch verschieden und nur als Teil einer sehr großen Menge ökonomisch relevant. Das bloß Einmalige, so formuliert erneut Günther Anders die Wirtschaftsontologie des Industrialismus und des Fernsehens, wie er sagt, das bloß Einmalige existiert nicht. Da die Objekte einander völlig gleichen, spielt auch der Zeitpunkt ihrer Herstellung keine Rolle. Die identische Serialisierung ist also raumbasiert und sie beherrscht auch den Raum. Etwa werden in einer großen Halle auf identischen Maschinen seriell identische Waren erzeugt und auch die Operationen der Maschinen und diejenige der Menschen, die sie bedienen, wiederholen sich in identischer Form, wenn Sie einmal an die frühe und klassische industrielle Produktion denken. Die Waren werden dann auf einem möglichst großen, als Territorium vorstellbaren Raum verteilt, den Markt, den sie beherrschen und durchdringen sollen und auf dem sie mit anderen seriellen Waren konkurrieren. Auch dieser Raum ist eine Ordnung des Gleichzeitigen. Zum Beispiel sollen die Industriewaren überall zugleich erhältlich sein. Man kann das Einzelexemplar eines Industrieprodukts ohne Verweis auf die Menge der anderen Exemplare letztlich nicht wahrnehmen. Sie sind ubiquitär, das heißt, sie kommen überall vor, und omnipräsent, das heißt, sie kommen zu allen Zeiten vor. Eine zeitliche Abfolge wird in Serienprodukten nicht einmal durch Abnutzung eingetragen, denn in diesem Fall können sie durch ein neues, ununterscheidbares Exemplar ersetzt werden, wenn sie abgenutzt sind. Nur künstlich, und zwar durch Modell- und Modewechsel, lösen die seriengefertigten Waren, löst eine Serie die vorherige ab und erhält damit eine Zeitmarkierung. Das ist beispielhaft beim saisonalen Wechsel der Kleidermode, auch der von der Stange, und beim jährlichen Modellwechsel in der amerikanischen Autoindustrie zu beobachten, gerade im Fernsehzeitalter der 50er bis 70er Jahre. Die Autos, die Karosserien, wurden in winzigen Details einmal im Jahr überarbeitet, sodass man das flammneue Auto von dem vom vorigen Jahr unterscheiden konnte. Die gleichförmige Herstellung der Waren erfordert auch eine absolute Gleichförmigkeit des gesamten Produktionsablaufs und der physischen Verrichtung und der Gesten, mit deren Hilfe sie von den Industriearbeitern produziert werden. Entsprechend werden die menschlichen Individuen, die die Serienprodukte herstellen, eingeformt und diszipliniert. Zugleich allerdings wird dem modernen Individualsubjekt abverlangt, dass es sich als Konsumentin zunehmend durch Warenkonsum und durch Besitzstücke artikulieren und von den Bedingungen der Massengesellschaft freistellen soll. Ich bin, was ich besitze, und durch diesen Besitz markiere ich mich gegen andere. Dieses schwierige, paradoxe Unterfangen wird ermöglicht, indem die untereinander völlig gleichförmigen, seriellen Konsumwaren sich dennoch an jede Einzelperson wenden und mit einer individuell aneignungsfähigen Bedeutung aufgeladen werden. Dann kann auch die Massenware die Identitätsbildung und die Individuierung unterstützen. Und genau dazu dient die Werbung. Die Werbung, die ihrerseits das ökonomische Rückgrat zumindest für das amerikanische Fernsehen bildet. Und dies ist der erste Zusammenhang zwischen der ökonomischen Serienproduktion und Konsumgesellschaft und der Serialität des Fernsehens. Neben der identischen Serialisierung aber gibt es eine zweite Form, die im Gegensatz zur identischen Serialisierung oder zur Serie der Identität als differente Serialisierung bezeichnet werden kann oder differenzbildende. Sie nun ist eine zeitkritische Verlaufsform, in der die Sequenz oder Sukzession von Ereignissen, zum Beispiel die Herstellung von Objekten, nicht als einfache Reproduktion nach einem Schema, sondern als eine Wiederholung in der Zeit funktioniert. Dabei unterscheidet sich jede Wiederholung jedoch ganz minimal von ihrer Vorgängerin und sei es nur durch den Zeitpunkt ihrer Ausführung. Dasselbe noch einmal zu tun, ist hier genau nicht dasselbe. Meistens jedoch gibt es auch sehr viele kleine andere Unterschiede. Und das eben unterscheidet jede Wiederholung von ihrer Vorgängerin. Diese differente, temporale Serialisierung liegt etwa bestimmten künstlerischen Prozesse der Moderne zugrunde. Etwa wenn Monet in ganzen Bilderserien immer weiter am selben Bildvorwurf arbeitet oder Kandinsky am Projekt der Abstraktion. Die differente Serie kann ausgesprochen viele Unterformen annehmen. Etwa kann die serielle Abfolge eine bestimmte Richtung aufweisen, in der sie sich linear fortschreibt oder auch nicht. Sie kann an ein Ziel gelangen oder auch nicht. Und dieses Ziel kann ihr selbst äußerlich auferlegt und kontingent oder aber inhärent eingetragen und in ihrer Entwicklungslogik zwingend sein. Die differente Serialisierung kann in all dem als ein generatives, ja kreatives Verfahren in der Hervorbringung des jeweils Neuen begriffen werden. Sie ist zeitbasiert und zugleich zeitgenerierend. Sie weist jedem Objekt oder Ereignis der Reihe einen präzisen Jetztpunkt zu und zugleich eine Stellung relativ zu den anderen Punkten der Zeitreihe auf die sie das jeweilige Objekt oder Ereignis bezieht. Sie thematisiert so jetzt und nicht jetzt zugleich und überspringt das bloße Gegenwartsereignis im Hinblick auf einen umfassenderen Zeithorizont. Die beiden Serialisierungstypen der Identität und der Differenz können sehr gut am Beispiel des Filmmediums unterschieden werden. Filme funktionieren technologisch, mikroskopisch und ästhetisch nach dem Prinzip der Differentenserie. Jedes Bild, einzeln auf dem Zelluloidstreifen, zeigt, bei fortlaufender Einstellung, unbeachtlich der Montage, jedes einzelne Bild auf dem Streifen also zeigt fast genau dasselbe wie das vorhergehende und das nachfolgende Bild, aber eben nur fast. Die Bilder unterhalten eine minimale Differenz zueinander, die schließlich den Bewegungseindruck des projizierten Bildes in unserem Auge ausmacht und damit den Zeitcharakter des Films verkörpert. Die einzelnen Bilder einer filmischen Einstellung auf dem Zelluloidstreifen bilden deshalb eine differente oder temporale Serie. Zugleich jedoch werden nach einer makroskopischen Marktlogik ganze Filme in sehr großer Kopienanzahl als Tokens nach einem einzigen Negativ, dem Type, hergestellt, absolut erscheinungsgleich und untereinander völlig identisch, die nach Möglichkeit am Tag der Premiere alle gleichzeitig an einem bestimmten Tag auf die Leinwände eines definierten und wohlbeworbenen Marktraums gebracht werden. Auch die Genrebildung des Kinos kann als Form der Serialisierung angesehen werden und dann je nach Standpunkt der identischen und der differenziellen Logik zugeordnet werden. Genau diesen Gesichtspunkt des Genres beim Film als Serie hat erneut Stanley Cavell, dem wir bereits mit dem Gedanken des Monitoring begegnet sind, besonders entwickelt und in entscheidender Weise auf das Fernsehen und seine Serialität übertragen. Cavells Argument ist nun sehr nützlich, um eine erste Grundanalyse der Serie im Fernsehen zu beginnen. Und deshalb werden wir es jetzt noch etwas ausführlicher nachzeichnen. Cavell stellt fest, dass schlicht alles im Fernsehen nach dem Prinzip der Serialität angeordnet wird. Auch das im Übrigen, was jedes Mal neu live gesendet wird, wie etwa Talkshows und selbst die in den Programmablauf eingebauten Spielfilme. Alles reiht sich seriell aneinander. Zwischen diesen ganz verschiedenen Sendegattungen, dem Bericht, der Show, dem Fernsehspiel, dem Film, viele andere, schaltet das Fernsehen in seinem Programmablauf und schalten damit auch seine Zuschauerinnen ständig hin und her. Sie sind aber allesamt seriell angeordnet. Alle Nachrichtensendungen, alle Fernsehspiele und so weiter bilden je unter sich innerhalb des Sendegeschehens eine zusammengehörige Serie über die Zeit hinweg. Und genau das sichert ihre Schaltbarkeit ab, denn sonst gäbe es keinen Zusammenhang im Programm, keine Struktur und das Schalten wäre eine vollkommen sinnfreie Operation. Die gemeinsame Serialität, sagt Cavell deshalb, ist das ästhetische Medium, in dem der Übergang zwischen dem Heterogenen überhaupt erst möglich wird, den wir hier als das Schalten begreifen. Kein Programmstück des Fernsehens bleibt allein, weil es immer Teil einer Serie ist, auch dann, wenn es mit dem, was unmittelbar davor kommt und mit dem, was daran anschließt, überhaupt nichts zu tun hat, wohl aber durch die Zuweisung fester Sendeplätze mit dem, was nächsten Dienstag um dieselbe Zeit, morgen um dieselbe Zeit und so weiter geschieht. Diese Grundlegung des Fernsehens im Schalten und in der nachfolgenden Serialität vergleicht Cavell sodann in einer umfangreichen Nebenbetrachtung mit der Herausbildung von Genres im kommerziellen Hollywood-Film. Genres wie das Melodram, der Western, die Komödie. Und dieser Vergleich ist der Clou seines Arguments. Auch die Genres stiften ja Zusammenhänge zwischen verschiedensten Filmen, die zum Beispiel zu ganz verschiedenen Zeiten herauskommen. Alle Musicals, alle Horrorfilme und so weiter bilden über die Zeit hinweg einen Zusammenhang aus, genau wie die Folgen einer Serie beim Fernsehen. Cavell greift nun auf seine eigene ältere Unterscheidung zweier Grundtypen der Genrebildung des Films zurück. Und dies sind das Genre als Zyklus und das Genre als Medium. Für uns können wir dann analog von der Serie als Zyklus und der Serie als Medium sprechen, doch dazu noch später. Beim Genre als Zyklus handelt es sich, so Cavell, um eine Gruppe von Filmen, die ein oder mehrere Merkmale miteinander teilen und die nach einem gemeinsamen Schema aufgebaut sind. Für solche Filme gibt es also eine Blaupause, nach der sie gefertigt sind. Ein erstes Urexemplar des Genres etwa. Ein Beispiel wäre Murnaus Nosferatu als erster ausgebauter Vampirfilm, Josef von Sternbergs The Dogs of New York als erster Gangsterfilm. Alle Filme des Zyklus sind dann Variationen auf dieses Schema oder Tokens dieses Types. Wenn alle Variationen einmal durchgespielt sind, die das Schema erlaubt, ohne überschritten oder zerstört zu werden, dann ist das Genre erschöpft. Es mögen noch weiter und immer weitere und weitere Filme hinzugefügt werden, aber das Genre, also hier die Serie, als Ganzes entwickelt sich dann nicht mehr weiter, so argumentiert Cavell. Es gibt dabei auch den besonderen Fall, dass die Blaupause oder das Schema nicht von vornherein verhängt wird und nicht in einem Ursprungsfilm bereits gegeben ist. Dann gilt die Abfolge der Filme der allmählichen Feststellung des Schemas, etwa der Erprobung der wesentlichen Merkmale, die zu einem Film dieses Genres gehören. Dann gehen die Varianten, die Tokens, dem Schema, dem Type, voran. Aber das ändert nichts an den Grundverhältnissen. Solche Genres und, wie wir analog für die Serien sagen können, solche Serien sind nichts als Variationen eines Themas und Schemas. Ist das Schema schließlich einmal etabliert, dann sind bei dieser Form auch die Varianten bereits angefertigt und das Genre ist unfruchtbar geworden, auch wenn es vielleicht noch lange fortbestehen mag. Vielleicht kennen Sie ja eine Serie, auf die das zutrifft, also eine Serie, die sich in sterilen Variationen desselben Schemas erschöpft hat, auch wenn sie uns vielleicht nach wie vor viel Spaß machen. Oder eine Serie, bei der sich das Schema erst über viele Folgen oder gar Staffeln stabilisiert hat. Und was ist eigentlich mit dieser Sendung hier, unserer Sendereihe? Auch wenn es sich um eine Radiosendung handelt, könnte sie ja serielle Züge der einen oder anderen Art aufweisen. Denken Sie doch vielleicht mal darüber nach in der Zwischenzeit. Morgen werden wir diese Überlegungen dann fortsetzen und den zweiten Fall bei Cavell, das Genre als Medium oder eben die Serie als Medium, anschauen. Bis dahin darf ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Seien Sie willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende, liebe Studierende. Heute strahlen wir die 10. Sendung unserer Reihe aus, und wir befinden uns mitten in unserem 3. Themenbereich. Wir haben zuvor die 1. Sendewoche mit dem Anschalten und mit den Grundbegriffen des Schaltbilds, also der anthropomedialen Operation und der Ontographie, verbracht. Und dann haben wir die 2. Sendewoche genutzt, um das Thema des Live-Fernsehens abzuhandeln. Gestern nun haben wir das Thema der Serie und des Seriellen im Fernsehen begonnen. Weil das Fernsehen immer live ist, in seinem Grundmodus, deshalb muss es sich etwas einfallen lassen, um die enge Fixierung auf die Gleichzeitigkeit und die Gegenwart zu überschreiten. Und außerdem muss es seinem Programm, in dem völlig heterogene Sendungen aufeinander folgen, eine Struktur geben. Und beiden Zwecken dient die Serialisierung. Serien sind mehr als die Summe ihrer Teile. Sie sind etwas Drittes zwischen den Teilen, etwas Drittes, dem dennoch nichts vorausgeht. Sie wissen, dass sie eine Reihe sind, aber sie wissen nicht, wie es weitergeht, und das unterscheidet sie von Mehrteilern. Ich hatte Sie gebeten, einmal zu überlegen, ob Sie ein Beispiel kennen, bei dem sich eine Serie in diesem Sinn als Mehrteiler entpuppt oder an einem Gegenbeispiel das Funktionieren einer Serie belegen können. Wir haben gestern ein paar weitere nützliche Grundunterscheidungen eingeführt. Da war zunächst die Unterscheidung zwischen der identischen und der differenziellen Serie. Identische Serien sind hauptsächlich im Raum organisiert und bestehen in der im Prinzip endlosen Reproduktion desselben, ein und desselben Typs in unendlich vielen erscheinungsgleichen Exemplaren, den Tokens. Das schlagendste Beispiel dafür ist die industrielle Serienproduktion marktförmiger Waren. Differenzielle Serien dagegen arbeiten in der Zeit. Sie sind durch zusammenhängende und aufeinanderfolgende Abweichungen gekennzeichnet. Unser Beispiel dafür waren die Einzelbilder auf einem Filmstreifen. Und schließlich haben wir begonnen, analog zu Stanley Cavells Unterscheidung des Genres als Zyklus, vom Genre als Medium, auch Serien als Zyklen von Serien als Medien zu unterscheiden. Serien als Zyklen sind Variationen über einem Thema oder einem Schema. Das Schema kann dabei auch zu Beginn noch unbekannt sein und sich erst über eine gewisse Zeit herausbilden. Irgendwann sind aber alle Variationen, die in einem Thema stecken, erschöpft. Die Serie kann dann auch noch weiterlaufen, aber sie lebt nicht mehr. Und ich hatte Sie dazu aufgefordert, einmal nachzudenken, ob Sie solche Serien jeweils kennen. Hier nun nehmen wir den Faden wieder auf. Etwas ganz anderes, nämlich gilt, so Cavell, für das Genre als Medium. Hier gibt es keine Blaupause und kein Schema, also auch keinen Type, sondern nur Tokens. Cavell argumentiert ja hier durchgehend mit dem Begriff des Genres, wie im Hollywood-Film, um das dann auf die Serie zu übertragen. Jeder Film eines Genres, also jeder Teil einer Serie, kann neue, auch wesentliche Merkmale und Elemente hinzufügen oder wegnehmen und kann die Grenzen des Genres oder der Serie und sein Verhältnis zu anderen neu festlegen. Es gibt dann auch keinen privilegierten Bezugsfilm, der als Muster oder Vorbild dienen würde. Vielmehr führen die Filme eines solchen Genres untereinander eine beständige Aushandlung darüber, was dieses Genre eigentlich sei, was in diesem Genre geht und wie es zu bestimmen sei. Und genau diese Aushandlung ist das Genre. Filme gehören dann zu einem bestimmten Genre als Medium, wenn sie sich an dieser Aushandlung, die das Genre ja ist, beteiligen und nicht, wenn sie eine bestimmte Liste von Kriterien und Merkmalen aufweisen. Verschiedene Filme nehmen im Wege der Aushandlung Anteil aneinander und stellen Beziehungen zueinander her. Dieser Prozess ist tendenziell unabschließbar. Er mag einmal mehr, einmal weniger Fahrt aufnehmen, aber das ist das Genre als Medium, so Cavell. Das Genre als Medium bleibt lebendig und produktiv, es bringt immer neue Formen hervor. Das gilt soweit also für das Genre des Films. Die Serialität des Fernsehens nun betrachtet Cavell in genauer Analogie zu dieser Dichotomie zwischen den beiden Typen des Genres. Und er ordnet dann, und überraschend, die Serialität des Fernsehens stracks und im Ganzen und ausschließlich dem ersten Typ zu, dem Zyklus. Serien als Medien gibt es, so Cavell, nicht. Warum das? In den Serien des Fernsehens werde, so Cavell, ein je immer gleiches Schema heruntergebrochen und in allerlei Varianten ausgeformt, ein Schema, das er die Formel nennt. Durch sie alle die Episoden oder Folgen der Serie scheint aber das Muster sehr bald hindurch, auch in den Fällen, in denen es erst nach und nach selbst überhaupt ausgebildet oder freigelegt wird. Wir hatten darüber gesprochen. In den hier angewandten Termini ließe sich folglich sagen, dass für Cavell die Serialität des Fernsehens im Ganzen eine identitätslogische ist, die die Verhältnisse zwischen Token, der Formel, und Type, der einzelnen Episode oder Folge, ins Zentrum rückt. Sie verhält sich also analog zur industriellen Serienproduktion und ist dann eben auch charakteristischerweise raumbasiert und raumbildend. Fernsehen ist deshalb für Cavell konsequenterweise ein Raummedium, indem es, die einzelnen Folgen seiner Serien zwar nacheinander ausstrahlt und auch nacheinander produziert, dabei aber immer die gleichen Schemata reproduziert, stellt es die Sukzessivität in der Zeit, der es eigentlich zwingend gehorcht, still. Und zwar deshalb, weil es zu verschiedenen Zeitpunkten stets dasselbe tut. Genauer gesagt, es scheint immer etwas anderes zu tun, was aber tatsächlich immer dasselbe ist. Serien lassen deshalb den Unterschied von vorher und nachher verschwinden. Wie kommt er darauf? Für Cavell gibt es offenbar erstens eine Unterscheidung zwischen dem Wesentlichen, also dem Wesentlichen, das Schema betreffenden, und den bloß akzidentiellen, die Varianten unterscheidenden Merkmalen einer Serie. Alles, was die Folgen unterscheidet, ist bloß Beiwerk, akzidentiell. Im Wesentlichen bleiben sie immer gleich, ein Schema. Zweitens gibt es für ihn eine identische Wiederholung, also eine Form der Reproduktion, die die Verschiedenheit der Zeitpunkte zwischen dem Auftreten der Vorgängerin und der Nachfolgerin in der Abfolge der Episoden einer Serie oder einer seriellen Sendeform löscht und durch die Gleichheit des Inhalts oder des Aufbaus der Sendungen völlig überschreibt. Er rechnet damit die Differenz der Zeitpunkte der Ausstrahlung und überhaupt jeden Ansatz differenter Serialität aus den Serien des Fernsehens heraus. Folglich kommt er zu dem Schluss, dass das Fernsehen, da es in allem, was es tut, grundseriell verfasst ist, nichts anderes leiste, als die Zeit in ihrem linearen Ablauf stillzustellen. Und das nun fügt sich in Cavells Gesamtargument vom Stillstand durch Fernsehen. Sie erinnern sich, das Fernsehen hält die Welt an und suggeriert uns dadurch, alles sei in Ordnung, während da draußen tatsächlich alles zunehmend unbewohnbar und desaströser werde. Und das Mittel dazu sei präzise die Serialisierung. Die Möglichkeit aber, dass sich die Fernsehserie doch so verhalten könnte wie das Genre als Medium, diese Möglichkeit prüft Cavell nicht einmal ernsthaft. Das fordert uns natürlich dazu heraus, das nachzuholen. Aber dazu müssen wir Geduld aufbringen und sehr weit ausholen. Wir sollten uns vielleicht zunächst einmal mit der Entstehung der Serie im Fernsehen und mit ein paar ökonomischen Überlegungen dazu befassen. Schauen wir uns dazu doch noch einmal an, wie die Herausbildung der ausgewiesenen Serienform aus der Grundserialität des Fernsehens und damit aus dem Live, aus dem Ablauf der Sendungen im Programm heraus geschieht. Unter der Grundserialität verstehen wir Folgendes. Wie zuvor schon im Radio und wie wir auch schon einmal erwähnt haben, geschieht im Fernsehen tendenziell immer zur selben Zeit, wenn schon nicht dasselbe, so doch etwas Ähnliches. Es werden etwa für Nachrichten und für bestimmte Unterhaltungsformate feste Sendeplätze eingerichtet. Im fortlaufenden Strom der Zeit werden so Inseln der Wiederkehr, wenn schon nicht desselben, so doch des Ähnlichen, geschaffen. Schon hier amalgamiert das Fernsehen mithin die Serienform der differenziellen Sukzession mit der Serienform der Identität. Etwas bleibt genau gleich, etwas anderes aber weist eine Differenz auf. Die Ähnlichkeit beruht zunächst auf der Gattung der Sendung, zum Beispiel Nachrichten, Sport, Quizshow, Fernsehspiel, und meist auf einem konstanten Studiosetting und konstantem Personal, zum Beispiel den deshalb so genannten Ankerpersonen einer solchen Sendung. Damit passt sich das Fernsehen einer paradoxen Zeitform der Zeitmessung und des Alltagslebens an, nämlich der Wiederkehr des Immergleichen und der Rhythmisierung der Zeit. Die Alltagszeit, die das Fernsehen vorfindet und nicht erfunden hat, ist zyklisch und linear in einem. Alle Mittagsstunden haben, auch schon die Zeit von einem Tag zum anderen unerbittlich voranschreitet, etwas gemeinsam, nämlich, dass sie eben Mittagsstunden sind, wenngleich immer verschiedener Tage. Aber ebenso kehren auch die gleichen Wochentage immer wieder, auch wenn die Wochen selbst verschiedene sind, genauso wie die Monate, die Jahreszeiten, die Jahre. Und genau diesem Rhythmus passt sich das Fernsehen an, wie vor ihm das Radio und die Zeitung, nur enger und verbindlicher. Aber während es dies tut, erzeugt, verfestigt und verbreitet es ihn überhaupt erst, diesen Alltagsrhythmus. Dies also nennen wir die Grundserialisierung des Fernsehens. Sie betrifft seine Programmstruktur. Es weist sie seit der Aufnahme des regelmäßigen und halbwegs flächendeckenden Sendebetriebs auf. Es passt sich also einer von ihm selbst zunächst vorgefunden, dann aber zumindest mitgeschaffenen rhythmischen Zeit an. Es besitzt daher auch in der Grundserialität bereits einen klar erkennbaren ontografischen Zug. Es passt sich einer Zeit an, die es selbst zumindest mit geschaffen hat. Davon zu unterscheiden jedoch ist die Serialität in einem engeren Sinne, die nicht gleich die ganze Serialisierung und Rhythmisierung des gesamten Programmgeschehens im Fernsehen meint. Vielmehr meint sie, die Serialität im engeren Sinne, eine ganz bestimmte Form, die wir dann die Serie nennen. Die Serie als ein Genre innerhalb des Programmgeschehens, als ausgeflaggte eigene Form. Die Fernsehserie in diesem engeren Sinne entsteht historisch aus derjenigen im weiteren Sinne, also aus der Grundserialisierung, und zwar der des fiktionalen Fernsehspiels. Fernsehspiele, also wie Sie ja längst wissen, eigentlich Theateraufführungen vor laufender Fernsehkamera im Studio, beziehungsweise für das Fernsehen aufgeführte Hörspiele, waren schon tragende Programmbestandteile, als das Fernsehen noch vollkommen experimentell war und noch gar kein festes Programm gab. Berühmt ist etwa für die USA die Übertragung des Stücks The Queen's Messenger, ursprünglich ein Radiohörstück, im Jahr 1928 durch Fernsehen. Und ähnliche Experimente fanden auch in England, auch in Deutschland statt. In England wurde die Übertragung von Bühnenaufführung in den 30er Jahren vor der Einführung des massenhaften Regelbetriebs als eine der möglichen Anwendungsformen des Fernsehens überhaupt diskutiert. Man stellte sich damals vor, die bürgerlichen Zuschauerinnen würden zu Hause im Salon ihrer großzügigen Wohnung in großer Abendgarderobe vor dem Gerät wie in einer Theaterloge Platz nehmen und der Aufführung zusehen. Die Fernsehserie ist deshalb schon von ihrer Abkunft her ein fiktionales und erzählendes Format geworden und geblieben. Fiktionen haben zunächst den großen Vorteil, dass sie, wie auch die etymologische Herkunft des Wortes es ausweist, die nämlich von fingere, das heißt herstellen, herkommt. Fiktionen haben also den großen Vorteil, dass sie herstellbar sind, und zwar nahezu beliebig und eben auch in Serie herstellbar sind. Sie sind gemacht und machbar und halbwegs kontrollierbar. Und dem Prinzip vom Tagesgeschehen und von dem, was sich in der Welt da draußen jeden Tag zuträgt, unabhängig, auch wenn sie, wohlgemerkt, in vielfältiger Weise darauf Bezug nehmen mögen und können und sich an Themen oder Vorkommnisse der Außenwelt koppeln können und werden. Fiktionen haftet der Charakter eines außerhalb des Alltagserlebens und der Realität an und sogar eines grundsätzlichen anderswo und anderswann, das sie allerdings nicht weniger real macht als die Realität. Dennoch sind sie etwas real Produziertes, das sogar in Serie gefertigt werden kann. Zu einem ersten Serialisierungsschub des fiktionalen Fernsehspiels kommt es mit der Verdichtung des Sendegeschehens und der Einrichtung fester Sendeplätze mit festgelegten Uhrzeiten und Wochentagen für Fernsehspielübertragungen. Die so in Form gebrachten Übertragungen eines Fernsehspiels konnten nun, das gilt für das amerikanische Fernsehen, konnten nun en bloc an bestimmte kommerzielle Firmen verkauft werden, die diese Blocks stets und fest gebucht für die Bewerbung ihrer Produkte nutzen konnten. Damit der Sendeplatz sich möglichst eng an den jeweiligen Sponsor oder Werbetreibenden assoziierte, erhielten nicht wenige dieser Sendereihe den Markennamen der jeweiligen Firma. Davon haben wir letzte Woche bereits gehört. Die Sendeplätze hießen jetzt etwa The Philco Playhouse, The Motorola Playhouse oder The Kraft Theater. Die Serialisierung des Fernsehens band sich so an die Serienproduktion der Waren. Und das ist ein zweiter Zusammenhang zwischen der ökonomischen Serienproduktion und der Fernsehserie. In einem nächsten Schritt bemühten sich diese Fernsehspielreihen, eine spezifische Charakteristik in der Wahl der Stücke, des Stils, des Genres oder der Besetzung zu erlangen und sich so gegen andere Reihen abzusetzen, wie die Produkte, die in den Sendepausen beworben wurden, sich gegen andere konkurrierende Produkte absetzen sollten. Nun wurden also an den festen Sendeplätzen nicht mehr irgendwelche Fernsehspiele aufgeführt und übertragen, sondern solche, die je etwas gemeinsam hatten und insofern eine spezifische Ähnlichkeit untereinander aufwiesen. Diese Ähnlichkeit konnte ein gemeinsamer Themenkreis oder ein Genre sein. Es entstand eine Abfolge von Einzelfernsehspielen mit wechselndem Personal und wechselnder Szenerie, aber zum Beispiel gemeinsamem Thema. Dieses präserielle Format hielt sich übrigens im Fernsehen noch weit bis in die 60er Jahre hinein. So kann die Sendereihe Alfred Hitchcock Presents ebenso in diese Tradition gestellt werden wie, mit Science-Fiction-Zügen, die Sendereihe The Twilight Zone. Bald aber entstanden die ersten eigenständigen Serien des Fernsehens, in denen nämlich neben dem Genre oder dem Thema auch noch das Setting, das Personal und oftmals die ganze Grunddramaturgie jeden Stückes konstant blieb. Das reduzierte natürlich den Produktionsaufwand erheblich und sicherte zugleich eine verstärkte Wiedererkennbarkeit. Damit nun war die Serie im hier gemeinten Sinne ausgebildet. Vor allem Krimiserien waren in der Frühzeit erfolgreich, etwa Man Against Crime um den fiktiven Detektiv Ralph Bellamy, dann Martin Kane, Private Eye oder Mr. District Attorney. Diese Serien wurden aber, es sei daran erinnert, unverändert live produziert, genau wie alle anderen Sendungen und insbesondere auch so wie alles nicht-fiktionale Fernsehen. Das heißt, dass die Produktionszeit der Fiktion von vornherein in einem festen Verhältnis zur erzählten Zeit stand. Für eine Folge war eine Woche Produktionszeit da. Die Sendezeit musste dann minutengenau zur Herstellung der Fiktion vor laufenden Kameras ausreichen. Genau 60 Minuten, genau 50 Minuten. Abweichungen waren nicht möglich. Über die Search Scene am Ende einer Krimi-Episode haben wir letzte Woche schon einmal gesprochen. Eric Barnow, der Fernsehhistoriker, sieht darin einen großen Unterschied zur Radioserie, bei der immerhin eine Zählung der zu sprechenden Wörter eine ziemlich klare Vorgabe für die Dauer der dann gesprochenen Sendung war. Kurz, Serien waren zu festen Zeiten live produzierte fiktionale Spielhandlungen mit festem Themen- und Personalbestand in einem festen Setting und mit stabil beworbenen Produkten in den Sendepausen. Jede einzelne Sendung hatte ihrem Charakter als Fernsehspiel entsprechend Anfang, Mitte und Ende und stellte eine abgeschlossene Handlung dar. Die abschließende Emanzipation der Fernsehserie vom Live-Fernsehen fand dann ab etwa 1955 im amerikanischen Fernsehen statt. Bis dahin hatte die Filmindustrie über den Weg des Patentrechts dem Fernsehen die Verwendung von Filmkameras erfolgreich untersagt. Dies war zumindest für die USA einer der wichtigsten Gründe für die Herausbildung des Fernsehens als reines Live-Medium und auch der Live-Serie. Nun aber, Mitte der 50er Jahre, kam es zu einer Aufweichung dieser Frontstellung. Der Sender ABC schloss nämlich mit dem Hollywood-Studio Warner Brothers einen Vertrag, in dem ABC die Warner Company beauftragte, in ihren Studios und mit ihrer Technologie, also mit dem Film, und mit ihrem Personal, dem geschulten Filmpersonal, eine Western-Serie auf Zelluloid zur Ausstrahlung durch ABC herzustellen. Im Gegenzug durfte Warner in den Werbepausen für seine Filme Reklame machen. Damit begann die Ära der Filmed Series, Serien, die auf Zelluloid vorproduziert wurden und später per Filmabtastung zu einem festgeplanten Zeitpunkt auf Sendung gingen. Die Produktionsweise der Serien änderte sich so dramatisch. Die Produktionszeit pro Episode konnte stark ausgedehnt werden. Es waren Wiederholungen einzelner Takes möglich. Die Montage erfolgte nicht mehr im Live durch Umschnitt oder Umschalten, sondern im Nachhinein am Schneidetisch. Zwar waren die Episoden genau besehen etwas völlig anderes als Spielfilme, denn sie waren kurz, ohne Werbezeiten, vielleicht 45 Minuten, und wurden ständig durch Werbung unterbrochen. Sie wurden wöchentlich ausgestrahlt und die Bildgestaltung war an die winzige Größe und die grobe Körnung des Bildschirms angepasst. Schließlich verfügten die Serien auch, verglichen mit Spielfilmen, über lächerliche Budgets. Wenn die Serie in Struktur, Erzählweise, Rezeptionsmodus und Anmutung also etwas völlig anderes blieb als der Spielfilm, so hatte sich doch die Serie als Fernsehen mit Aufzeichnungsmodus vom Live-Fernsehen weitgehend abgelöst und das Fernsehen begann, seinen Charakter zu verschieben. Die Serie stabilisiert sich. Schließlich werden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Serienformaten wichtiger für die Bestimmung des Seriellen als der Leitunterschied zwischen der Serie und dem Live-Fernsehen. Es gibt nun nicht mehr eine Serie und ein Serielles, sondern sehr viele Serien, die miteinander wetteifern und sich untereinander unterscheiden. Und genau in dieser Binnendifferenzierung vermag das Fernsehen dann, seine eigene Grundserialität, die es ja ohnehin aufweist, in der Serie als spezifischer, ausgeflaggter Form noch einmal in sich wiederholen und zu reflektieren. Der Abgeschlossenheitscharakter der Episoden, der sich vom Fernsehspiel ableitete, diente letztlich der Rhythmisierung des Tages- und Wochenablaufs im Alltagsgeschehen. Er war aber keineswegs zwingend. Es gab eine Alternative. Wir kommen damit zu einer dominanten Leitunterscheidung innerhalb des televisiven Seriengeschehens. Sie ist nicht mehr thematischer Art, Krimiserie gegen Familienserie oder stilistischer Natur und leitet sich auch nicht lediglich über die Figuren her. Neben die abends einmal wöchentlich zu fester Zeit ausgestrahlten Episodenserie tritt nämlich die erstens vormittags und zweitens täglich ausgestrahlte Fortsetzungsserie. Damit nun aber Serien mit täglichen, vormittäglichen Ausstrahlungen tagsüber auch auf Zuschauerinnen treffen, muss erst eine Zuschauerschaft aufgebaut und zubereitet werden, die mit großer Wahrscheinlichkeit überhaupt tagsüber zu Hause sein und immer zur selben Zeit fernsehen kann. So arbeitet das amerikanische Fernsehen an zentraler Stelle mit an der Hervorbringung des sozialen Typs der amerikanischen Hausfrau. Zentral ist die Funktion des Fernsehens für die Konturierung und Durchsetzung des Hausfrauenmodells als verbindlicher Familienstruktur der Nachkriegsgesellschaft deshalb, weil auch sie eine ökonomische Funktion der Hausfrau, die ökonomische Definition der Hausfrau geradezu betrifft. Wir kommen damit zu einer dritten und besonders wichtigen Berührung zwischen Serialität des Fernsehens und der Warenzirkulation. In den klassischen ökonomischen Termini von Produktion, Konsumption und Reproduktion war die Funktion der Hausfrau idealerweise stets auf der Seite der Reproduktion gewesen. Sei es der biologischen Reproduktion durch das Gebären der Kinder und der Sorge um sie und für sie, sei es durch die Wiederherstellung der Arbeitskraft des Mannes nach Feierabend durch Essenszubereitung und Geborgenheit. Darin spiegelte sich die Zentralstellung der Produktionssphäre in der Industriegesellschaft, der alle anderen Sphären nach- und zugeordnet waren. Die Familie sozusagen als Komplement der Fabrik. In der kapitalistischen Nachkriegsgesellschaft jedoch ändert sich dies, und zwar aufgrund der Überproduktion. Mit den technischen Entwicklungen um die Jahrhundertmitte war die Warenproduktion selbst so effektiv geworden, dass es im Prinzip keinen Mangel an industriegefertigten Waren mehr geben musste. Im Gegenteil, es waren sehr viel mehr Konsumgüter herstellbar, als notwendig waren. Das Problem war nunmehr, diese vielen Waren in Umlauf zu bringen, zu verkaufen und alsbald wieder auszurangieren und durch neue zu ersetzen. Der Warenumlauf und die Geschwindigkeit der Warenzirkulation waren zu erhöhen. Und genau diesem Zweck diente die enorme Expansion der Werbewirtschaft in den 50er und 60er Jahren. Und diese Expansion verdankte sich zumindest rein ökonomisch dann auch die Expansion des Fernsehens. Die Serie Mad Men porträtiert genau diesen Prozess, dem das Fernsehen sich in seiner dann späteren erwachsenen Form verdankt. Mit all dem aber war eine Freistellung der Sphäre des Konsums verbunden. Plötzlich erschien nicht mehr die Produktion, sondern der Konsum als wirtschaftsantreibende und entscheidende Kraft. Das Ausgeben von Geld wurde zu einer Tätigkeit, die wirtschaftlich genauso wichtig war wie das Verdienen von Geld. Und damit wurden die aus der Produktion nach den Zeiten der Kriegswirtschaft wieder abgedrängten Frauen als Hausfrauen dennoch mit einem Status als ökonomisch wichtige Subjekte und Entscheidungsträger abgefunden, die über einen guten Teil des Familienbudgets entscheiden können sollten. Deshalb wurden in den Sendungen, die sich an Hausfrauen wandten, besonders für solche Produkte Werbung gemacht, für die Hausfrauen sich zu interessieren hatten: Reinigungs-, Wasch- und Pflegemittel. Und genau daher rührt der Name der Soap Opera, der Seifenoper, für eben diese Serien, die in täglichem Rhythmus tagsüber ausgestrahlt wurden und in deren Werbepausen für Waschmittel die Werbung gemacht wurde. Auch inhaltlich wandten sich die Soap Operas an solche Interessen, die den Hausfrauen modellhaft abverlangt wurden. Das heißt, dass es nahezu ausschließlich um Familienserien ging, in denen Partnerschafts- und Nachbarschaftsthemen, Erziehungs- und Haushaltsprobleme im Vordergrund standen und in denen es stärker um Gefühlsbeziehungen, um affektive und emotionale Dramen, denn um Handlungsaspekte ging. Und mit der Soap Opera kommen wir nun endlich zurück zu der Gegenüberstellung von Serie als Zyklus und Serie als Medium, wie Stanley Cavell sie aufgemacht hat und wie wir sie hier überprüfen möchten. Aber keine Angst, das tun wir nicht mehr heute, sondern damit beginnen wir dann morgen. Und bis dahin danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende, seien Sie zu unserer 11. Sendung auch heute sehr herzlich willkommen. Wir sprechen ja diese Woche über Serien. Zuletzt haben wir uns gefragt, ob Serien als Zyklen anzusehen sind, wie Stanley Cavell meint, oder als Medien, was die Alternative dazu wäre. Im ersten Fall wären Serien nichts weiter als Stillstand, nämlich Variationen über einem festgelegten Schema, die sich allmählich erschöpften. Im zweiten Fall aber wären sie fortgesetzte Verhandlungen darüber, was die betreffende Serie eigentlich sei und wie sie funktionierte, welche Entwicklung sie nehmen könnte. Und genau durch dieses Verhandeln und Experimentieren nehme sie eine Entwicklung, nämlich als Fortgang der Verhandlung. Dies ist eine wichtige Alternative. Sind Serien Stillstände oder im Gegenteil dynamische Systeme? Dies zu prüfen haben wir gestern die Entstehung der Fernsehserie aus dem Fernsehspiel und der Reihensendung nachgezeichnet und wir waren dann stehen geblieben schließlich bei den Daily Soap Operas. Wir haben es also in der Zeit des frühen und des klassischen Fernsehens bis in die 60er Jahre mit zwei grundsätzlich verschiedenen Serientypen zu tun, nämlich mit der täglich fortlaufenden Serie nach der Art der tagsüber ausgestrahlten Soap Opera einerseits und der Serie mit wöchentlichen, abgeschlossenen Episoden im Abendprogramm andererseits. Diese Unterscheidung ist nun bis heute von höchster Wichtigkeit. Das gilt besonders, wenn wir auf den Gegensatz zwischen der Serie als Zyklus und der Serie als Medium, wie wir ihn ja mit Cavell treffen können, zurückkommen wollen. Wie Ihnen gewiss erinnerlich ist, geht nach Cavell der Zyklus mit Formelhaftigkeit und stereotyper Wiederholung einher. Dagegen ist das Medium ein generativer unvorherbar sich entwickelnder Diskurszusammenhang. Nach Cavell nun gibt es im Fernsehen Serien ganz ausschließlich des ersten Typs des Zyklus. Die gesamte Serialität des Fernsehens ist, so Cavell, zyklisch. Dies scheint uns nun exemplarisch für eine ganz bestimmte Serienform tatsächlich zu gelten, eben die Episodenserie. Episodenserien werden, so hatten wir festgestellt, einmal wöchentlich zum festen Sendetermin, klassischerweise abends, ausgestrahlt und bringen eine je abgeschlossene Handlung. Die Episoden knüpfen dabei nicht aneinander an und schaffen auch keine Voraussetzungen füreinander. Sie sind wie gegeneinander abgeschlossene Minispielfilme. Für die Zuschauerinnen hat das den großen Vorteil, dass sie sich jederzeit in die Abfolge der Episoden einschalten können, ohne etwas versäumt zu haben, das für ihr Verständnis der Folge wichtig gewesen wäre. Nach den Erfolgsserien des Kriminal- und Ermittlergenres, Man Against Crime, Mr. District Attorney, Martin Caine, aus der Zeit der Live-Serien, gehörten vor allem die Western-Serien aus der Ära der Filmed-Series zu den prägendsten Formaten, Winchester 73, Rawhide, Gunsmoke, Bonanza und viele andere. Es ist nun genau so, als ob eben die Western-Serie der späten 50er Jahre das Muster abgegeben hätte, nachdem wiederum Cavell seine Einschätzung der Serie überhaupt und mit ihr des ganzen Fernsehens gebildet hätte. Denn tatsächlich setzten sich hier in den gefilmten Western-Serien der 50er und 60er Jahre keine Veränderungen von Folge zu Folge fort. Vielmehr gehorchen sowohl die Handlung als auch die Gestaltung strenger Schematisierung und dem Zwang zur Abgeschlossenheit. Die Folgen weisen stets dasselbe Personal und stets dasselbe Setting auf. Die Einzelepisoden funktionieren wie kleinste und einfachste Spielfilme. Jede Folge etabliert einen zentralen und dramatischen Konflikt, der am Ende in einer abschließenden Entscheidung gelöst wird. Bildästhetisch bestimmend ist deshalb auch das den Konflikt strukturierende Dual von Schuss und Gegenschuss. Die Großaufnahme wird auch sehr häufig eingesetzt, aber sie bekommt hier handlungsantreibende Funktion. Sie zeigt zum Beispiel Hände, die nach einer Waffe greifen. Sie zeigt Gesichter, die eine Handlung beobachten. Daneben aber dominieren insbesondere die Einstellungen in der Halbtotalen und der amerikanischen Totalen, denn sie umfassen die Reichweite und damit den Handlungsspielraum eines menschlichen Körpers. Schließlich finden sich auch in einer für das kleine Bildschirmformat und die beschränkte Auflösung gerade noch vertretbaren Häufigkeit die Raum- oder Landschaftstotale. Innerhalb der Episoden vergeht die Zeit, von der womöglich spannenden Handlung angetrieben. Voneinander aber sind die im Wochenabstand ausgestrahlten Episoden nicht durch einen Zeitsprung oder verfließende Zeit getrennt. Sie sind in ihrem zeitlichen Verhältnis zueinander überhaupt nicht definiert. Frühere Episoden legen auch nicht den Grund für spätere und bleiben im Hinblick auf sie völlig konsequenzenlos. Es gibt auch keine Verweise von einer Folge auf die nächste. Die eigene Serialität wird von den Primetime-Episodenserien nicht nur nicht verhandelt, sondern geradezu geleugnet. Mit ihrem Stillstand zwischen den Episoden scheinen sie tatsächlich zyklisch zu funktionieren und die Sukzession der Zeit in eine identische räumliche Serienstruktur zu überführen, ganz wie Cavell es dem Fernsehen, dann zu Recht, abliest. Und was nun für die Form der Serienbildung gilt, das setzt sich bei den episodenförmigen Western-Serien auch dann fort, wenn die Erzählinhalte in Rede stehen. David Buxton hat überzeugt dargelegt, dass die Western-Serie, aber überhaupt die Primetime-Episodenserie in den 50er und 60er Jahren, zum Beispiel auch in den Ermittler- oder Science-Fiction-Serien, die es daneben gab, dass also die Western-Serie der Verhandlung der Grundbestände der menschlichen Natur und des menschlichen Verhaltens gelte. Ideologisch diente, so Buxton, die Episodenserie der 50er und 60er Jahre dem Unterfangen, eine einerseits geschlossene, andererseits nach außen offene Gemeinschaft als natürliche Form des Zusammenlebens auszuflaggen. Insbesondere diente sie der Propagierung der Wirtschaftsdoktrin des New Deal und der neuen Konsumgesellschaft. Sie entspreche, so die Ideologie, ebenfalls der unwandelbaren Natur des Menschen. Und tatsächlich handelt eine Vielzahl der Episoden, beispielsweise von Bonanza, davon, dass eingesessene und marktbeherrschende Unternehmern wie Rancher, Kaufhäuser, Gasthäuser daran gehindert werden müssen, ihre Position mit illegitimen Mitteln zu behaupten und die entstehende Konkurrenz von innen oder auch von außen niederzumachen. Stets geht es gegen Tendenzen zur Monopolisierung etwa von Wasser und für die Pluralisierung und Chancengleichheit im Wettbewerb. Sie sei die gegebene beste Ordnung. Insofern gehorcht die Moral und die Ideologie der Western-Serie tatsächlich einer Logik der unwandelbaren Natur des Menschen und der menschlichen Gemeinschaft. Daneben aber verblüfft, in welchem Umfang auch gleichzeitig ein ganz anderes Setting die Western-Serie dominiert, nämlich das Familiensetting. Im Zentrum stehen Fragen nach der eigenen Abstammung und dem eigenen Charakter der Helden und nach den Maßstäben des eigenen Handelns. Verwandtschaftsbeziehungen bestimmen das gesamte Netz der Figurenkonstellationen. Dazu gehören auch entlegenere Verwandte, die im Lauf der Zeit erst hinzustoßen und dann auch wieder verschwinden können. Auch gänzlich Abwesende gehören dazu. So entstammen die drei Söhne des dreifachen Witwers Ben Cartwright in Bonanza seinen drei Ehen. Die letzte seiner Ehefrauen liegt auf der Ranch der Ponderosa begraben. Der zentrale Ort, an dem alles wieder zusammenläuft, ist denn auch der Familienesstisch, ganz wie in einer Familienserie. Allerdings haben sich die Protagonisten von ihren Herkünften auch zumeist abgelöst, auch wenn sie immer wieder einholen und die Ablösung immer wiederholt werden muss. Und, speziell bei Bonanza, pflanzen sie sich auch nicht weiter fort. Da, wo die Episoden vom Auftreten des Neuen handeln, das meist von außen hinzukommt, besteht der Einsatz der Helden darin, das Neue und Fremde, das von der übrigen Gemeinschaft abgelehnt wird, so zu integrieren, dass sich dabei nichts verändert. In anderen Serien dagegen haben die Helden keinen festen Ort, sondern wandern umher. Sie sind ständig unterwegs und erleben dabei Abenteuer, so in Trackdown, in Rawhide, in Maverick und anderen. Später übrigens auch in der Weltraumserie Star Trek. So sind sie es, die selbst jeweils von außen an einen Ort gelangen. Aber genau dabei entpuppt sich das Neue ganz auffällig häufig wiederum als ein bekanntes, früheres. Das alles gehorcht also auch inhaltlich einer Logik der Unwandelbarkeit. Die Veränderungen werden zwar nicht negiert, aber sie werden integriert und dadurch stillgestellt, ganz genauso wie Cavell es für die Serie und für das Fernsehen insgesamt behauptet. Bei den besonders erfolgreichen Episodenserien der Frühzeit handelt es sich im Übrigen um Western-Serien bereits. Einige davon sind sogar buchstäblich aus Kinowestern heraus entstanden, etwa Broken Arrow und Cold 45, eine Art Zweitverwertung für die produzierenden Filmstudios. Das Interessante daran ist, dass der Kinowestern, der am Anfang des Fernsehwesterns steht, seinerseits kein Zyklus ist. Er ist vielmehr ein bis heute aktives Genre als Medium, im Cavellschen Sinn, das unablässig über das Genre selbst debattiert und gerade darin das Genre fortsetzt. Denken Sie nur an jüngere und jüngste Filme, The Sisters Brothers etwa, No Country for Old Men, Django Unchained, Slow West, Brokeback Mountain und natürlich Valeska Griesebachs ganz grandioser Western. Aber als Fernsehserie scheinen die Western diese Fähigkeit, mit sich selbst, über sich selbst zu verhandeln und so als Genre fortzutreiben, schon längst verloren zu haben. Cavell ignoriert aber die Soap Opera. Dabei ist es doch naheliegend, zunächst den Typus der Soap Opera, der kontinuierlich in täglichen Folgen fortgesetzten Familienserie, als Medium im Sinne Cavells zu beschreiben. Das beginnt damit, dass sie auf Unendlichkeit hin angelegt sind. Zwar enden auch die langlebigsten Soap Operas irgendwann und auch Episodenserien können, selbst wenn sie sich völlig erschöpft haben, immer weiterlaufen, immer mehr vom selben bringen. Aber dieses Ende ist den Soap-Operas selbst äußerlich. Es kann ihnen nur von außen auferlegt werden. Sie sind stets auf Zukunft, auf eine sehr langsame, aber unendliche Transformation hin angelegt. Das Leben geht immer weiter. Sie operieren nicht mit Reproduktion desselben, sondern mit Differenz. Noch in ihrer Langsamkeit tritt ihre Verwurzelung in der Differenz in Erscheinung. Minimale Abweichungen, die man erzähllogisch auch überspringen könnte und die in gewisser Weise auch zu nichts Besonderem führen, verbinden die einzelnen Einstellungen und Sequenzen miteinander. Und das Prinzip der kleinsten Differenz verknüpft auch die einzelnen Folgen der Serie in ihrer Abfolge untereinander. Dies erreicht die Soap durch die bezeichnende Mehrsträngigkeit der Erzählung. Jede Folge weist in der Frühzeit 3 bis heute 7 Untererzählungen auf. In einer Folge kann somit ein Handlungsstrang neu einsetzen, einer kann sich weiterentwickeln und einer kann zu Ende gebracht werden. Die Stränge können zudem verschiedene Wechselbeziehungen miteinander eingehen. Etwa kann sich eine Erzählung aus einer anderen Erzählung ablösen. Etwa jemand zieht aus und gründet eine eigene Familie. Oder aus einem Außenraum heraus. Etwa jemand zieht in die Nachbarwohnung ein und so hinzukommen. Es können sich Kontrast- oder Kausalbeziehungen zwischen ihnen ergeben oder sie verschmelzen gar miteinander. Eine Heirat etwa. Das familiäre Grundsetting jedoch, von dem Sie erzählen, bleibt dabei eben nicht gleich. Auch wenn die Handlungselemente, zum Beispiel Streit, Versöhnung, Krankheit, Verstrickung, Verbrechen, Verliebtheit, wiederkehren. Notfalls steht auch die Vergangenheit als Ressource der Veränderung zur Verfügung, denn es können bislang völlig unbekannte Figuren oder Episoden aus der Vergangenheit der Figuren jederzeit auftauchen und so das ganze Setting verändern. Genealogische Fragen, also solche der Herkunft und Abkunft, sind ohnehin Hauptgegenstände der Verhandlungen in Soap Operas, ebenso wie Fragen der Fortpflanzung, der Verwandtschaft und des Zusammenhalts durch ununterbrochene Beziehungsketten. Soap Operas sind, so die berühmte Formulierung bei Muriel Cantor und Suzanne Pingree, Zitat, eine unendlich hervorquellende Mitte ohne Anfang und Ende. Sie sind die präsentische Zeit selbst in ihrem Ausgriff auf Zukunft und Vergangenheit. Ihre Gegenwart ist diejenige der Dauer, als die Zeitdimension dessen, was sich gerade in Veränderung befindet, was noch immer anders werden kann und sich zu verändern auch tatsächlich immer gerade im Begriff steht. Sie sind nicht auf Stillstand, sondern eher auf die Emulsion der Zeit hin angelegt. Das Thema der Veränderung bestimmt aber auch die Mikroästhetik der Soap Opera. Wir blicken bevorzugt durch Großaufnahmen in die Gesichter, auf denen sich eine Veränderung des Gesichtsausdrucks vielleicht abzeichnet, aber noch nicht unmittelbar verwirklicht. Sehr beliebt sind etwa Einstellungen, die ein Gesicht zeigen, kurz bevor es reagiert auf etwas zuvor Gesehenes oder den Erhalt einer Nachricht. Darin nun vollzieht sich auf kleinstem Raum zweierlei Thematisierung des seriellen Zusammenhangs, der seinerseits genau durch diese Thematisierung wiederum zustande kommt. Natürlich ist erstens die Zahl und Verschiedenheit dieser Gesichtsausdrücke in der Soap Opera eher begrenzt und sie selbst sind durchaus schematisiert, aber es geht jedes Mal doch um das allmähliche Entstehen eines bestimmten mimischen Ausdrucks. Genauer geht es in der Großaufnahme des Soap Opera um das Umkippen des einen Affekts in einen anderen, Lachen in Weinen, Staunen in Freude, Wut in Trauer und so weiter. In der Regel können wir keineswegs wissen, ob die eine oder die andere Reaktion erfolgt. Für den Film nimmt Gilles Deleuze an, dass Bilder nicht nur Reaktionen oder Affekte darstellen können, sondern selbst Reaktionen und Affekte sind. Wir sind einer ähnlichen Überlegung bereits begegnet, etwa bei den Live-Übertragungen. Live-Bilder, hatte Umberto Eco festgestellt, bilden Erfahrung nicht ab, sondern sie verkörpern sie. Genauso können nicht nur die in der Großaufnahme dargestellten Gesichter Affizierungen zeigen. Vielmehr sind auch die Bilder selbst voneinander wechselseitig affizierbar. Sie sind füreinander zugänglich, voneinander berührbar. Die freigestellte Großaufnahme der Soap Opera, die ein zentrales Gestaltungsmittel dieser Form ist, kann dasselbe für sich behaupten. Sie bringt nicht so sehr die Empfindungen der dargestellten Personen zum Ausdruck, als vielmehr die grundsätzliche Berührbarkeit der Bilder der Soap Opera durch andere Bilder zur Ausführung. Und das heißt ihre Plastizität als Medium der Formbildung. Zweitens aber verweist die Großaufnahme der Soap Opera auf ein anderes, ihm vorausgehendes oder nachfolgendes Bild hin, von dem es nicht nur affiziert und berührt, sondern konkret ausgelöst, verursacht ist oder das es auslöst und verursacht. In der Soap Opera hat alles seinen Grund und seine Wirkung, makroskopisch in Herkunft und Zukunft, mikroskopisch eben in der Verkettung der Einstellungen. Die ganze Serie und nicht nur die einzelne Serienhandlung ist eine langgezogene Kausalkette, eine Fortsetzung von Impulsen, die aus der Vergangenheit in die Zukunft wirken, die allenfalls in umgekehrter Reihenfolge gezeigt werden können oder durch neue Impulse, die von außen hereinkommen, aufgefrischt oder verstärkt werden können. Sie diskutiert die Entstehung einer Kausallogik durch Verdichtung aus einer Affektlogik, indem sie die Um- und Überformung der Affekte durch Gründe beginnt, ohne sie jedoch zu einem Ende zu führen. Besonders gern allerdings wird die still und freigestellte Großaufnahme des meist weiblichen Gesichts am Ende einer Folge der Soap Opera verwendet. Wir haben es dann mit der bezeichnenden Form des Cliffhangers als Merkmals der Fortsetzungsserie zu tun. Ein Cliffhanger ist in seinem klassischen Format das Schlussbild der Folge einer Serie, das aber mitten im Verlauf einer Geste, mitten in einem Bewegungszusammenhang oder einer Montage von Schuss und Gegenschuss oder mitten auf dem Höhepunkt einer Handlung aufhört. Der begonnene Schwenk wird nicht zu Ende geführt. Der Gegenschnitt bleibt aus. Die Handlung hält einfach an. Der absehbare Gesichtsausdruck stellt sich nicht ein. Die Fortführung des Impulses unterbleibt. Sie wird auf die nächste Folge verschoben. Die nächste Folge verspricht, das Begonnene zu Ende zu führen. Im Cliffhanger wird somit nicht nur das gezeigte Gesicht von etwas berührt, das wir noch gar nicht kennen, der Gegenschnitt ist ja ausgeblieben, sondern die zu Ende gehende Folge der Serie wird in ihrem letzten Bild, gerade weil das zwingende Nachfolgebild dazu nicht erscheint, bereits von der nächsten Folge berührt. Durch diesen Bildaffekt weist das Bild des Cliffhangers über sich hinaus und ermöglicht die Emulsion der Zeit. Psychologisch basiert der Cliffhanger auf dem sogenannten Zeigarnik-Effekt. Wie die Psychologin Luma Zeigarnik in ihren gestaltpsychologischen Untersuchungen 1928 zeigen konnte, bleiben nicht abgeschlossene, also auch unterbrochene und insofern inkohärente, aber kohärenzfähige Handlungen, etwa die offenen Bestellungen, die ein Kellner sich merken muss, länger und intensiver im Gedächtnis als abgeschlossene Handlungen, etwa erledigte Bestellungen. Wollte ein Kellner sich alle erledigten Bestellungen merken, hätte er viel zu tun, aber die offenen kann und soll er sich merken. Die Grundannahmen der Gestaltpsychologie, die wir in ähnlicher Weise oben auch schon im Zusammenhang mit Deweys Erfahrungsbegriff angetroffen haben, lautet, dass offene und geschlossene Formbildungsprozesse einander gegenübergestellt werden können. Diese Annahme ist zwar auch Zeigarnik verpflichtet, aber sie übernimmt darin keineswegs die Prävalenz für den Abschluss der Formen in der Wahrnehmung, wie die Gestaltpsychologie dies normalerweise tut. Sie zeigt vielmehr, dass die Unterbrechung, die Unvollständigkeit, ein produktives und generatives Prinzip ist, indem sie nämlich das Gedächtnis antreibt. Jüngere Fortsetzungsserien und gerade Soaps machen von diesem Prinzip inzwischen noch weit umfassender Gebrauch. Cliffhanger beenden nicht nur die Folgen der Serie als Ganzes, sondern sie treten auch am Schluss der Sequenzen innerhalb der Folgen auf, die einem der 3 bis 7 Erzählstränge gewidmet sind, besonders natürlich denen, die in dieser Folge weder beginnen noch enden, sondern durchlaufen. Schließlich gibt es heute auch mikroskopische Cliffhanger, die sogenannten Mikrocliffs. Sie sorgen innerhalb einer durchlaufenden Sequenz für eine kurzfristige Verzögerung, ein Innehalten. Sie schaffen so die Möglichkeit, den Fortgang mit Ungewissheit aufzuladen und die Angewiesenheit der einzelnen Einstellung auf andere Einstellungen zu thematisieren. Im Sinne des Zeigarnik-Effekts bedeutet das, dass die Kohärenz und Abgeschlossenheit auch der Teile der Erzählung zunehmend unterbrochen wird. Natürlich ist auch diese Unterbrechung des Schemas meist, aber nicht immer, noch eine schematische. Dennoch stellt sich mit jedem Cliffhanger die Frage ein, wie es weitergehen könnte und wie die Serie in ihrem Verlauf weitergehen könnte und wie dieser Verlauf sich an die aufeinanderfolgende, differente Wiederholung auch dieser Frage knüpfen könnte. Das eigene Weiterlaufen ist das Thema der Soap Opera, sei es als inhaltliche Verhandlung über Familie, Genealogie und Fortpflanzung, sei es als ästhetischer und bildnerischer Prozess. Diese Thematisierung zeitlicher und generativer Kohärenz ist aber, mindestens im Cliffhanger, an die Unterbrechung des Zusammenhangs gebunden. Die Fortsetzungsserie nach Art der Soap Opera besteht also aus den Diskontinuitäten, aus denen sie unablässig neue Zusammenhänge und das heißt ihr eigenes Fortlaufen hervortreibt. Deshalb lässt sich sehr wohl festhalten, dass die Fortsetzungsserie, bei der es sich um eine differente Serie handelt, als Medium fungiert und keineswegs lediglich als steriler, stillstellender Zyklus im Cavellschen Sinn. Wir haben nun die zwei Haupttypen der Serie im klassischen Fernsehen kennengelernt, die Fortsetzungsserie mit ihren Folgen einerseits und die Serie in abgeschlossenen Episoden andererseits. Für die Fortsetzungsserie haben wir die Soap Opera als Typus genommen, für die Episodenserie die Westernserie. Beide Typen haben wir auf Stanley Cavells Gegenüberstellung des Zyklus und des Mediums hin befragt. Die Soap Opera ist strukturell, ästhetisch und schließlich inhaltlich als Medium im Cavellschen Sinn zu begreifen. Sie ist generativ und auf allen Ebenen dem Prinzip des Fortschreibens und der unaufhaltsamen Veränderung gewidmet. Und zwar genau dadurch, dass sie diese ihre eigene Veränderung unablässig zum Problem und zum Thema erhebt. Die Episodenserie dagegen ist dem Prinzip des Zyklus verpflichtet. Das wiederum heißt, dass sie jede Veränderung zwar aufnimmt, sie aber zugleich in ihr Gegenteil verkehrt. Alles bleibt gleich. Und hier werden wir morgen fortfahren. Wir werden das Problem des Gedächtnisses, das wir bereits kurz gestreift haben, und die Funktion der Serie als Gedächtnis vertiefen. Und wir werden einem neuen Serientyp begegnen, der den Gegensatz zwischen Episodenprinzip und Fortsetzungsprinzip zu unterlaufen vermag. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und darf Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Seien Sie willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende. Zum letzten Mal in dieser Woche, unserer dritten Sendewoche, begrüße ich Sie zu unserer Vorlesung über das Schaltbild Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Schon die ganze Woche über behandeln wir das Thema der Serie und der Serialität des Fernsehens. Wir haben zunächst eine Grundüberlegung zur Serie angestellt und herausgefunden, dass die Serie sich vom bloßen Mehrteiler unterscheidet. Serien sind mehr als die Summe ihrer Teile, sie sind etwas Drittes zwischen den Teilen, etwas Drittes, dem dennoch nichts vorausgeht. Serien benutzen ihre Folgen, um sich selbst weiterzuschreiben. Serien wissen, dass sie seriell sind, aber sie wissen nicht, wie sie weitergehen. Wir haben dann diverse Unterscheidungen erprobt. So sind Serien im Raum, etwa die Serien der Serienproduktion, von solchen in der Zeit zu unterscheiden. Ebenso sind identische Serien und differenzielle Serien voneinander verschieden. Wir haben dann die Entstehung und die Emanzipation der Serie aus dem Fernsehspiel und aus der Sendereihe nachgezeichnet. Dabei hat sich ein weiterer Unterschied gezeigt. Die fortlaufenden Fortsetzungsserien, die über Folgen verlaufen, unterscheiden sich von den Serien mit geschlossenen Episoden. Für erstere steht das Format der Soap Opera. In der Soap Opera gibt es ein besonders markantes Element, und das ist der Cliffhanger. Der Cliffhanger schließt entweder ganze Staffeln, meistens aber die Folgen, oder gar einzelne Erzählstränge innerhalb der Folgen als Mikrocliff ab. Zugleich aber verbindet er sie mit den jeweils nachfolgenden. Als Beispiel für die Episodenserie dagegen zeigte sich die klassische Westernserie. Stanley Cavell schließlich hat die Unterscheidung von zyklischen Serien und Serien als Medium eingeführt. Eine zyklische Serie lebt von der Variation und schließlich der bloßen Wiederholung eines festen Schemas, einer Formel, wie Cavell sagt. Eine Serie als Medium aber ist dynamisch und lebt von ständiger Veränderung. Sie handelt von nichts anderem. Sie ist schließlich ihre eigene ständige Überarbeitung, Verschiebung und Veränderung. Sie fällt mit ihrer eigenen Fortschreibung zusammen. Sie ist erneut ontografisch. Die Serie sei das Gedächtnis des Fernsehens. So haben wir das eingangs Anfang der Woche behauptet. Nun können wir etwas genauer beschreiben, inwiefern die Serien beiden Typs als das Gedächtnis des an sich ja in seiner Frühzeit aufzeichnungslosen Fernsehens fungieren. Beim Gedächtnis muss es nämlich keineswegs darum gehen, etwas Vergangenes aufzuspeichern oder aufzuzeichnen wie in einer Ablage, einem Archiv oder einem Depot. Vielmehr gibt es neben diesem Speichergedächtnis ein anderes Gedächtnis, das ständig in Betrieb und in Bewegung ist. Dieses Gedächtnis arbeitet dabei, genau wie das Fernsehen, ausschließlich in der Gegenwart. Heinz von Förster nennt es das Gedächtnis ohne Aufzeichnung. Bei Aleida Aßmann heißt es das Funktionsgedächtnis und Elena Esposito nennt es mit Niklas Luhmann das operative Gedächtnis. Die dabei zugrunde liegende Operation ist die Unterscheidung zwischen Erinnern und Vergessen, also die Unterscheidung zwischen zwei anderen Operationen. Etwas zu erinnern heißt, es, wenn es eintritt oder begegnet, so zu behandeln, als sei es bereits zuvor einmal oder gar oft eingetreten oder begegnet, als sei es bekannt. Etwas zu vergessen heißt entsprechend, es so zu behandeln, als ob es gänzlich neu wäre. Das operative Gedächtnis funktioniert also wie ein Türsteher, es ist ein Schalter. Zu erkennen ist diese Arbeit an den Folgen, die sie zeitigt. Wenn ich etwa einer Person begegne, die ich noch nie gesehen habe, werde ich mein Verhalten anders einrichten als im Fall einer alten Bekannten. Das operative Gedächtnis trifft eine Entscheidung zwischen Erinnern, also so handeln, als wäre mir die Person bekannt, und Vergessen, die Person also als unbekannt zu behandeln. Dabei ist die Faktenlage zunächst völlig unerheblich. Das Gedächtnis entscheidet auch in Unkenntnis des Sachstandes, versuchsweise, nicht aufgrund des Abgleichs mit einem Speicher an früheren Erfahrungen, sondern allein aufgrund vorliegender Kommunikationssignale. Die Grundoperation des operativen Gedächtnisses ist also erneut ein Schaltvorgang, der entweder auf Erinnern oder auf Vergessen schaltet und der auch umschalten kann. Elena Esposito vermutet, dass das Fernsehen für die soziale Praxis des Gedächtnisses in der modernen Gesellschaft eine eminente Wirkung und Wichtigkeit habe. Unentwegt unterscheide es in seinen Nachrichten und Berichten, selbst in Sportsendungen und Wetterberichten, das schon Bekannte oder Redundante vom Neuen, der Information. So sorge es dafür, sagt Esposito, dass etwa die Meldungen vom Vortag veralten und als bekannt vorausgesetzt werden können. Das Fernsehen produziert die Aktualität des Unbekannten und das als bekannt Vorauszusetzende, nämlich die Vergangenheit, zugleich. Hier aber, in unserem Zusammenhang, geht es uns nicht um aktuelle Nachrichten, sondern um Serien. Und zwar zunächst um die Episodenserie. Die Episodenserie bringt zunächst die fiktiven Figuren ihrer Handlung als Träger eines Gedächtnisses ins Spiel, eines operativen Gedächtnisses. Innerhalb der Episoden in den einzelnen abgeschlossenen Handlungen gedacht, gibt es aus der Perspektive der Figuren ein klares Privileg des Erinnerns. Die Hauptfiguren kennen einander bereits. Sie werden weder uns noch einander überhaupt vorgestellt. Sie sind mit dem Ort der Handlung und wenigstens einigen Nebenfiguren vertraut. Sie wissen, was sie zu tun haben. Sie bilden feste, sichernde Handlungsmuster aus. Selbst das, was offenbar neu hinzukommt, der neu entdeckte Planet, der neue Fall, der Fremde, wird im Lauf der Episodenhandlung vertraut gemacht und damit dem Erinnern anheimgegeben. Selbst das Ausscheiden einer markanten Schauspielerin, zum Beispiel Miss Ellie in Dallas, Diana Rigg in The Avengers und damit mitunter sogar der ganzen Figur wie Adam in Bonanza oder Cookie in 77 Sunset Trip, bleibt innerhalb des Universums der Einzelepisode völlig unbemerkt und für die übrigen Figuren folgenlos. Die Umformung des Neuen ins Bekannte und damit die Einfügung des Begegnenden ins Vergangene ist, uns wenig überraschend, der Grundmodus der Episodenserie. Aber etwas anderes und nun sehr wohl Überraschendes gilt, wenn wir auf den Rhythmus der Serie in der Abfolge der Episoden umschalten, also von der Einzelepisode auf die Serie in ihrem Verlauf. Die Figuren der Episodenserie, etwa in Bonanza, aber auch in Star Trek oder in The FBI oder in The Untouchables, besitzen nämlich keinerlei Gedächtnis jenseits der Episode. Sie akkumulieren von einer Episode auf die andere keinerlei Erfahrung. Aber sie behandeln auch das an sich schon redundante, bekannte, nämlich eben die Schemata und die standardisierten Figuren und Plots, denen sie begegnen, operativ auf der Ebene der Serie stets als etwas Neues. Was meine ich damit? Sie erleben von Woche, zumindest strukturell, dasselbe schematische Abenteuer. Aber sie begegnen ihm völlig ohne jede Referenz auf frühere Abenteuer. Sie lernen auch nichts hinzu. Insbesondere entscheiden sie sich dafür, manche Figuren und Ereignisse, die ihnen begegnen, als neu zu behandeln, obwohl sie nur Vertreter eines ihnen längst wohlbekannten Typs sind, mit dem sie es schon Dutzende von Malen zu tun hatten. Sie vergessen ihre Gedächtnisleistung aus der Episode, in der ihnen alles bekannt war, und sie vergessen sie in der Serie, in der ihnen alles unbekannt ist. Die Serie produziert mithin ein eigenes Vergessen. Und dieses Vergessen ist ihr eigenes Gedächtnis. Das wird auch daran deutlich, dass die Episoden in ihrer Abfolge beliebig ausgetauscht werden können. Es ist deshalb bezeichnend, dass in der ersten Folge von Star Trek der Held, Commander Kirk, einer früher bereits durchlebten Liebesepisode seines Lebens wieder begegnet, ohne sie aber zunächst als solche zu erkennen. Der fremde Planet selbst löscht die Erinnerung, das heißt, er produziert operatives Vergessen. Damit überschreitet das Gedächtnis bereits das individuelle Gehirn oder Bewusstsein hier des Commanders Kirk und verteilt sich auf eine umfassendere Anordnung. Und in dieser Anordnung gibt die Serie bereits die Leseanweisung für ihren weiteren Verlauf. Denn genau so, wie es Commander Kirk auf dem fremden Planeten trifft, so gilt das auch für die Zuschauerinnen angesichts des Fernsehens. Auch sie müssen vergessen, dass sie in der Woche zuvor bereits ein zum Verwechseln ähnliches Vorkommnis, eine nahezu identische Episode, ein Struktur-, Schema- und verlaufsgleiches Abenteuer angesehen haben. Keineswegs ist die Serie also einfach die Summe oder Abfolge der Episoden. Sie ist ein eigenes Gebilde mit eigenem Gedächtnis, das sich auf die Gedächtnisse der Zuschauerinnen, der Figuren, der Planeten und anderer Handlungsträger verteilt. Überhaupt spannt sich ja die Serie gar nicht auf über den Episoden als ihrem Grundelement. Elemente der Episodenserie sind nicht die Episoden, sondern der Baustein der Serie ist präzise die Operation des Vergessens. Während die Episode, wir haben es gesagt, dem Erinnern gehorcht, basiert die Serie als Ganzes auf dem Vergessen. In diesem Neben und Ineinander der einander widerstreitenden Gedächtnisoperationen die dennoch zugleich erbracht werden müssen, reflektiert sich die Funktion des seriellen Gedächtnisses. Und wieder etwas anderes gilt, wenn wir vom Rhythmus der Serie umschalten auf den Programmablauf im Ganzen. Denn durch die Zuweisung eines zyklisch wiederkehrenden Sendetermins, etwa dienstags um 20.15 Uhr, kehren wir zurück zum Erinnern. Das operative Gedächtnis entscheidet, diesen Dienstag als einen in einer langen Reihe gleichartiger Dienstagabende zu verordnen. Vom Erinnern innerhalb der Episode wird auf das Vergessen innerhalb der Serie und wieder auf das Erinnern innerhalb des Programms jeweils umgeschaltet und werden wir als Zuschauerinnen veranlasst, uns umschalten zu lassen. Das operative Gedächtnis des Fernsehens ist also ein über Technologie, Fiktion, Ästhetik, Zeitanordnung und Biologie verteiltes Gedächtnis, das die Gedächtnisse der Zuschauerinnen in Anspruch nehmen muss, sie sich gewissermaßen entleiht, sie dabei aber steuert und bindet. Das Umschalten von Erinnern auf Vergessen und umgekehrt folgt nicht der Willkür der Zuschauerinnen, sondern es ergibt sich aus einer komplexen Konstellation der Bilder, der fiktionalen Figuren, der Zeitpunkte, zu denen sie auftreten und der Zeit, die sie durch Erinnern und Vergessen aufspannen und aufspalten. Genauso, aber geradewegs umgekehrt, verhält es sich mit der Fortsetzungsserie. Hier ist die Position der einzelnen Folge in der Reihe keineswegs beliebig austauschbar, sondern jede Folge hat eine genau bestimmte Lage relativ zu ihrer Vorgängerin und ihrer Nachfolgerin. Das betrifft auch die Welt, von der die Fortsetzungsserie erzählt. So wie es in der Episodenserie um das Vergessen ging, so geht es hier zunächst um das Erinnern, also darum, etwas als bekannt oder zumindest in Anknüpfung an das Bekannte zu behandeln. Deshalb gibt es oft am Beginn einer Folge ein Wrap-up der letzten vorhergehenden Folgen, was bisher geschah. Die Figuren der Soap Opera erwerben von einer Folge zur anderen, also in der Serie, Erfahrungen. Sie lernen hinzu und sie verändern sich unter dem Erlebten. Sie nehmen immer zu Bezug auf Vorhergehendes, das heißt, sie reagieren auf eintreffende Begebenheiten so, als seien sie schon einmal eingetreten und erinnerten sie an ihre Herkunft aus der Vergangenheit. Sie begrüßen zum Beispiel Neuankömmlinge wie alte Bekannte, sodass wir etwas über die bislang nicht erzählte Vergangenheit erfahren, und sie blicken auf die bestürzendsten Ereignisse im Licht der unendlichen Kette ähnlicher Ereignisse, die das Leben so mit sich bringt. Auch das Setting, anders als in der Episodenserie, verändert sich. Familien zerfallen, Firmen gehen pleite, Figuren können hier erzählerisch motiviert ausscheiden. Sie können sogar aus dem Reich der Toten wieder zurückkommen, selbst wenn man dazu eine ganze Staffel nachträglich als Traum ausflaggen muss, wie bei Bobby Ewing. Aber in den Einzelepisoden dominiert, genau umgekehrt, dennoch das Vergessen. Die Figuren entwickeln zum Beispiel keinerlei Gelassenheit oder Gleichgültigkeit. Sie sind stets aufs Neue durch das Gleiche affizierbar. Jede Hochzeit ist wie die erste, jeder Todesfall ebenso. Alle Krisen lösen immer dieselben starken Emotionen aus. Jeder Rückfall ist der erste Fall. Auch die Fortsetzungsserie ist mithin von dem Hiatus zwischen dem Gedächtnis der Einzelfolge, hier mit dem Vergessen, und dem der Serie, hier mit dem Erinnern, geprägt. Und auch die Soap-Operas präfigurieren exakt unsere Zuschaueroperationen. Das Erinnern im Serienrhythmus, gerade bei der Soap-Opera und ihren Derivaten, ist für das Zusehen unerlässlich, um durch Erinnern die Orientierung in der Vielzahl der Figuren und Vorkommnisse zu behaupten und die Bindung an den Handlungsfortgang zu stärken. Ebenso jedoch wird das Vergessen im Episodenrhythmus wichtig, um den Einzelereignissen, die einander wiederholen, wie die verschiedenen Attentate auf J.R. Ewing in Dallas, jeweils das volle, vor allem emotionale Gewicht beigeben zu können, das es auch für die Serienfiguren besitzt. Fassen wir kurz zusammen. Das Fernsehen, das keine eigene Aufzeichnungsmöglichkeit besitzt, greift dennoch im Serienformat über die bloße Gegenwart hinaus. Es entwickelt erstens ein operatives Gedächtnis, das heißt, es unterscheidet zwischen Erinnern und Vergessen. Erinnern heißt, etwas, das jetzt eintritt oder begegnet, jetzt so zu behandeln, als sei es schon einmal eingetreten. Vergessen heißt, etwas, das jetzt eintritt oder begegnet, jetzt so zu behandeln, als sei es noch nie zuvor eingetreten. Der Ausgriff auf die Zeit jenseits dieses Jetzt geschieht in der Serie auf zweierlei Weise. Einmal nimmt das Fernsehen Zugriff auf das Gedächtnis seiner Zuschauerinnen. Zum anderen aber auf das seiner Figuren, der Heldinnen und Helden, die es selbst erfunden hat. Dieser Zugriff ist nur möglich, weil Figuren, Zuschauerinnen, Serienstrukturen, Bildästhetiken, Dialoge, Handlungsverläufe und Programmanordnungen in ein kompliziertes Netz eingewoben werden. Dabei nimmt die Serie immer Erinnern und Vergessen zugleich in Beschlag. Episodenserien, nach Cavell also Serien als Zyklen, arbeiten auf der Ebene der Episode mit dem Prinzip des Erinnerns. Zwischen den Episodenabenden, aber auf der Ebene der Serie selbst, arbeiten sie mit dem Prinzip des Vergessens. Die Figuren lernen nichts von Woche zu Woche und auch wir vergessen, dass wir das bau- und verlaufsgleiche Abenteuer erst letzte Woche bereits gesehen haben. Umgekehrt verhält es sich bei der Fortsetzungsserie. Hier ist die Einzelfolge dem Vergessen gewidmet. Alles, was geschieht, ist in der Einzelfolge bestürzend neu. Im Verhältnis der Folgen untereinander dagegen geht eine aus der anderen hervor und zieht wiederum eine andere nach sich in einer langen Verursachungskette. Interessant ist aber, dass, und zwar gerade im Bereich der Episodenserie, Mitte der 60er Jahre ein neuer Serientyp nach vorne tritt, nämlich die Agentenserie. The Avengers, deutsch mit Schirmschaum und Melone, Mission Impossible, deutsch Cobra übernehmen sie, The Persuaders, deutsch Die Zwei, I Spy, The Man from U.N.C.L.E., Department S, sind erfolgreiche Beispiele. Ein wichtiger Vorläufer ist die Detektivserie 77 Sunset Strip und ein vielleicht noch wichtiger, sehr später und sehr einflussreicher Vertreter ist in den 80er Jahren Miami Vice. Das Episodenprinzip bleibt hier einerseits unverändert erhalten. Das heißt, auch hier wird jede Woche eine in sich geschlossene Folge ausgestrahlt, die nicht in einer definierbaren zeitlichen Beziehung zu ihrer Vorgängerin und ihrer Nachfolgerin steht. Es gibt auch hier keine Mehrsträngigkeit in der Erzählung und keine Cliffhanger. Dennoch geschieht hier ein Umbruch. Und zwar insofern, als die einzelne Episode ihre Grundform völlig verändert. Die Episode selbst nimmt nämlich serielle Züge an. Sie stellt sich auf die Seite des Vergessens und der Produktion von Differenz. Alle Agentenserien haben nämlich gemeinsam, dass es hier genau nicht mehr um das Wesentliche geht, als das, was konstant bleibt, sondern um das Akzidentielle, als das, was variiert. Das ist eminent wichtig. Cavell hatte ja in seiner Kritik der Serialität angenommen, dass das, was immer gleich bleibt, das Wesentliche sei und dass das, was variiert, demgegenüber nachrangig und akzidentiell sei. Das heißt, nach dem, was wir nun über das operative Gedächtnis wissen, auch, dass das Erinnern irgendwie dem Vergessen gegenüber wichtiger sei. Aber warum sollte das so sein? Die Agentenserie ist nämlich anderer Meinung. Genauer, diese Unterscheidungen werden hier hintertrieben. Das beginnt damit, dass die Heldinnen und Helden der Agentenserie ständig falsches Spiel treiben. Sie sind weder aufrichtig noch ehrlich. Sie tarnen sich, sie passen sich an, sie verkleiden sich, sie schleichen sich ein. Ihre Fähigkeit zur Ausstattung und Ausstaffierung überschreibt alle Fragen nach ihrem Charakter oder ihrer Herkunft oder ihrer menschlichen Natur. Ihr Ziel und ihre Aufgabe ist es, die Gegenseite zu täuschen und zu überlisten und nicht wiedererkennbar zu sein. Noch Crockett und Tubbs aus Miami Vice sind zugleich die Drogenhändler Cooper und Burnett. Und in mehreren Folgen wissen entweder wir oder sie oder alle nicht genau, wer sie gerade sind. Entsprechend gehören Verkleidungen und Kleidungsstücke, etwa Uniformen, Ballkleider, Sportkleidung, Berufskleidung aller Sparten, sodann auch Accessoires wie Monokel, Orden, Schmuckstücke, Brillen,
zu den zentralen Objekten in den Agentenserien. Besonders auffällig sind die Masken, täuschend ähnliche Gummimasken, die besonders gern in Mission Impossible und in Department S eingesetzt wurden. Den Gipfel bildet die Maske, hinter der sich dasselbe Gesicht noch einmal verbirgt. Die Aufmerksamkeit gehört nicht den Trägern der Verkleidung, sondern immer neuen Staffagen selbst. Diese Fähigkeit zur Darstellung besitzen die Agenten natürlich, weil sie zunächst sich selbst darstellen und zur Erscheinung bringen. Es gibt sie überhaupt nur als bereits Ausgestellte. Schon als unverkleidete Personen stellen sie sich selbst dar, in einem charakteristischen, äußerst modebewussten Outfit, etwa die Figur der Emma Peel und ihres Partners John Steed in The Avengers mit Schirmschaum und Melone. Legendär ist auch die Ausstattung von Crockett und Tubbs in Miami Vice mit Armani-Anzügen und Ferrari-Sportwagen. Die Figur der Agentin Cinnamon Carter in Mission Impossible, dargestellt von Barbara Baines, ist außerhalb ihrer Agententätigkeit ein berühmtes Model, genau wie ihre Darstellerin, und auf das Anlegen und überzeugende Tragen völlig wechselnder Kleidung spezialisiert. Die Identität der Figur ergibt sich aus ihrer Wandlungsfähigkeit, aus ihrer Prozessidentität, aus dem Stil, in dem sie alle Stile wechseln kann. Von ihren Gegnern unterscheiden sich die Agenten insbesondere dadurch, dass diese schlecht gekleidet sind, entweder geschmacklos oder ungeschickt oder aus der Mode geraten. Selbst deren Uniformen tragen die Agenten besser als diese selbst. Hinzu kommt, dass die Agentinnen und Agenten in völlig unklarer Auftragslage unterwegs sind. Sie treten weder für ein Vaterland ein, noch für eine als solche ausgeflaggte Ideologie, noch handeln sie des ökonomischen Vorteils willen. Die Agententätigkeit ist für sie ein Spiel, in dem der Bessere gewinnt, und der Bessere ist der mit der besser sitzenden Kleidung und der perfekteren Art, sie zu tragen. Im späten Fall von Miami Vice nimmt diese Grundlage der Agentenserie eine besondere Wendung. Denn hier wird das Verhältnis von stabilem Subjekt und äußerer Erscheinung ausgeweitet auf das Verhältnis zwischen dem Erzählinhalt und der Bildästhetik der Episode. Hier wird nämlich nicht mehr eine von vornherein feststehende Geschichte in angemessene Bilder umgesetzt und eingekleidet, die dann von dieser Geschichte erzählen. Vielmehr werden attraktive Bilder nach ästhetischen Erscheinungskriterien, etwa nach Farbdramaturgien, nach Musikunterlegungen oder rhythmischen Beschleunigungs- und Verzögerungswirkungen, aber auch nach Innen- und Außenverhältnissen aneinandergereiht. Die eigentliche Kriminalhandlung ergibt sich aus den Bildern, die die Handlung keineswegs illustrieren, sondern sie vielmehr erst hervorrufen. Und dies kann man auch bei früheren Agentenserien schon beobachten. Sie stellen nicht eine wie auch immer spannende Handlung dar, sondern sie handeln von der Hervorbringung einer spannenden Handlung. Genau an dieser entscheidenden Stelle allerdings müssen wir jetzt leider unterbrechen, und zwar richtig deutlich unterbrechen. Wir müssen das Thema nicht nur in die nächste Sendung, sondern damit auch in die nächste Woche mit hineinnehmen. Diesen Cliffhanger kann ich Ihnen nicht ersparen. Ich verspreche Ihnen aber, dass wir am kommenden Montag genau an dieser Stelle fortfahren werden. Und bis dahin darf ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken und Ihnen einen schönen Nachmittag wünschen.